Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Porto Magazin 100 und diesmal gehen wir vor Gericht, denn es gibt Sammelklagen gegen Sony und gegen Valve und Riot Games mahnt Hobbyentwickler ab und vergreift sich dabei im Ton und der Prozess zwischen Epic und Apple hat begonnen und wir sitzen im Auditorium und begutachten die pikanten Infos, die dabei anfallen. Außerdem schafft es Japan mal wieder, brandneue Trends zu setzen. Dort mauserte sich Uma Musume Pretty Derby rasch zur Mobile-Gaming-Sensation. Darin trainiert man Rennpferdemädchen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Riot Games stoppt Fanprojekt, vergreift sich im Ton. Ende April dieses Jahres hatte Riot Games, Entwickler des MOBA-Dauerbrenners League of Legends, den Entwicklungsstopp des Fanprojekts Chroma Shift erzwungen. Das Fanprojekt arbeitet an einer Möglichkeit, mittels spezieller Server und einer alten Version des League of Legends Clients, das MOBA so zu spielen, wie es vor 10 Jahren aussah und funktionierte. Bei Chroma Shift handelte es sich also nicht um ein Spiel per se, sondern eher um eine Server-Software. Um ein Tool, um Retro-Gameplay mittels der offiziellen, aber veralteten Version des Spiels zu ermöglichen. Riot Games ging nun rechtlich gegen das Fanprojekt vor. Auf der Website von Chroma Shift erklären die Hobbyentwickler, die seit 4 Jahren daran arbeiten, von Riot eine Abmahnung erhalten zu haben und das Projekt scheint damit gestorben zu sein. Soweit so bekannt. Große Publisher und Entwickler legen immer wieder mal Fanprojekte still, die versuchen, alte Versionen ihrer Spiele wieder spielbar zu machen oder gar eigene Sequels oder Remakes zu erschaffen. Activision Blizzard ging etwa rechtlich gegen die Betreiber von Fanservern vor, die es ermöglichten, World of Warcraft in seiner Urversion von 2004 zu spielen, wahrscheinlich in Aussicht auch auf das eigene Projekt WoW Classic. Eurogamer gegenüber erklärte Riot zum Fall Chroma Shift, Zitat: Gestern hat unser Rechtsbeistand dem Chroma Shift Entwicklerteam einen Brief geschickt, in dem er sie formell auffordert, die Entwicklung an dem Projekt einzustellen. Dies folgt einer ausdrücklichen Aufforderung, die unser Developer Relations Team vor einem Jahr gemacht hat, als das Projekt zum ersten Mal angekündigt wurde. Wir verstehen, dass das Chroma Shift Team enttäuscht ist, aber sie sollten nicht von unserer Anfrage überrascht sein. Zitat Ende. Riot verweist hierbei auf Abschnitt 3 seiner rechtlichen Richtlinien, der die Erstellung von nicht autorisierten Spielen oder Apps, die Riot-IP nutzen, verbietet. Soweit ist die Geschichte nicht groß anders als die vielen vergleichbaren Fälle, bei denen Fanprojekte an den Juristen der großen Spielehersteller scheiterten. Deftig wird dieser Fall durch den Ton, den ein Riot-Mitarbeiter mit dem Nickname Zed in seiner Kommunikation mit einem der Chroma Shift-Entwickler an den Tag legte. Das zeigt ein Screenshot aus dem Discord-Chat mit Zed, den die Entwickler zunächst am 23. April bei Reddit veröffentlichten und später auch auf der Homepage der Nachricht vom Ende des Projekts beifügten. Und dieser Chatverlauf, der liest sich schon ein wenig wie das Drehbuch eines Gangsterfilms, wenn einer dieser Gangster jemanden auf dem Stuhl festbindet und ein bisschen ins Gebet nimmt. Er erklärt, dass die Jungs ihr Projekt bitte sofort stilllegen und ihren Quellcode sowie ihre Website und Infos zum Workflow und den beteiligten Entwicklern an Riot Games übergeben sollten. Denn das Juristenteam bei Riot sei nicht wirklich super begeistert von dem Projekt. Das Gericht sei natürlich immer eine Möglichkeit, aber das dauert lang und ist chaotisch. Und nee, das soll keine Angstmacherei sein, sonst würde sich Zed ja gar nicht erst bei denen melden. Er ist ja als der Nicht-Anwalt hier und er schließt ganz wunderbar bedrohlich, Zitat: Bis jetzt habe ich gesagt, gebt uns das oder wir werden klagen. Das ist das Angebot. Gebt mir, wonach ich suche und wir klagen nicht. Weigert euch und wir werden es. Ich habe kein Interesse, das hier in die Länge zu ziehen. Wenn du meinst, mit dem juristischen Vertreter sprechen zu wollen, dann bist du sicherlich dazu in der Lage. Ich bin im Sicherheitsteam. Ich finde Leute und Dinge. Ich betreibe keine Rechtspraxis und habe wenig bis gar nichts mit den rechtlichen Vorgängen zu tun, in die Riot involviert ist. Wir können heute zu einer Einigung kommen oder das den Anwälten überlassen. Um ehrlich zu sein, ist es mir ziemlich egal, wie rum. Zitat Ende. Ach herrlich, gute alte Drohgebärden, wie man sie sonst von dubiosen Inkassobüros oder eben Take-Two kennt. Die haben anno dazu mal ja auch mal 2 Privatdetektive einen Hausbesuch bei einem GTA-Modder machen lassen, ihnen dann ein Handy in die Hand gedrückt, wo jemand aus den UK dran war und versucht hat, diesen Modder in Deutschland davon zu überzeugen, dass er das lieber lässt mit dem GTA-Modden. Habe ich euch auch verlinkt, die Story. In diesem Fall entschuldigt sich Riot zumindest für den Ton, nicht aber für den Inhalt. Gegenüber Eurogamer erklärt Riot, Zitat: Bezüglich des Austauschs mit Riot Zed sind wir enttäuscht über den Tenor des Gesprächs und wir werden dies intern ansprechen. Wir versuchen oft, in gutem Glauben auf andere zuzugehen, bevor wir rechtliche Dokumente rausschicken. In diesem Fall jedoch, angesichts der Reaktion des Chronoshift-Teams, sind wir über formellere Kanäle vorgegangen. Zitat Ende. Tja, und so ist mal wieder ein Fanprojekt an den Urheberrechtsansprüchen eines Spieleherstellers gescheitert. Das scheint wohl derzeit eine unendliche Geschichte in der Branche zu sein. Und wo wir es jetzt schon mal von Rechtsstreitigkeiten hatten, ist das doch eine gute Überleitung zum Hauptthemenblock der Sendung Epics Klage gegen Apple. Epic vs. Apple. Rechtsstreit fördert interessante Details zum Spielegeschäft zutage. Seit dem 3. Mai wird Epics Klage gegen Apple und dessen Monopol in Form des App Store vor einem kalifornischen Gericht verhandelt, angereichert durch eine Konferenzschaltung, in die sich auch Interessierte einwählen und als stille Beobachter lauschen können. Habe ich euch auch in Teilen verlinkt. Mittlerweile wird der Fall bereits seit 4 Tagen verhandelt und das zieht sich. Das werden Fragen gestellt wie: Ist ein iPhone mehr wie ein PC oder wie eine Xbox? Es werden Zeugen, unter anderem Microsofts Head of Business Development oder Indie-Entwickler vorgeladen, die, etwa anders als Epic Games, ihre App im App Store haben, obwohl User mit deutlichem Rabatt auch außerhalb des Apple Stores für ihre Inhalte bezahlen können. Die Verhandlungen können als Audiospur live verfolgt werden. Adi Robertson von The Verge tweetet live seine Eindrücke und fasst jeden Verhandlungstag für die Website zusammen. Und bislang ist das alles eher trocken, zäh und teilweise nur schwer nachvollziehbar, da vertrauliche Dokumente nicht laut vorgelesen werden, sondern die Anwälte immer nur auf die jeweiligen Absätze hinweisen, in den Texten, die die einzelnen Beteiligten vor sich liegen haben. Gott sei Dank gab es genau bei diesen vertraulichen Dokumenten teils Pannen. Die wurden nämlich teils in falsche Online-Verzeichnisse hochgeladen, sodass im Rahmen der ersten Verhandlungstage so manch interessantes internes Dokument aus der Welt der Spielehersteller ans Tageslicht kam. Zum Beispiel eine Liste mit den Summen, die Epic Games für seine Gratisspiele ausgegeben hat. Seit Ende 2018 schon kötert der Epic Games Store nämlich neue User, indem der PC-Spiele-Digital-Shop wöchentlich neue kostenlose Spiele veröffentlicht. Man muss sich nur anmelden und sie der eigenen Bibliothek hinzufügen. Das ist ganz klar eine Marketingmaßnahme, mit der man neue registrierte User gewinnt, die dann auch noch regelmäßig den Store aufrufen. Und das funktioniert. Wie im vergangenen Magazin 99 beschrieben, wurden diese Gratis-Spiele schon über 700 Millionen Mal runtergeladen. Und was zahlt Epic dafür? Nun, das ist extrem unterschiedlich und die Daten liegen nicht für den kompletten Zeitraum so seit 2018 vor, sondern nur für die ersten 9 Monate Gratisspiele, also bis einschließlich September 2019. Die Maximalsumme, die Epic damals zahlte, 1,5 Millionen Dollar, das war die Batman Arkham Collection, damals im September 2019. 1,4 Millionen gab Epic für die Survival Sandbox Subnautica aus. Und 1 Million für das Rundentaktik-Abenteuer Mutant Year Zero Road to Eden. Beim Rest schwanken die Preise stark, offensichtlich abhängig vom Bekanntheitsgrad und dem Hype um einzelne Titel. Super Meat Boy, schon gut abgehangen, ging gerade mal für 50.000 an Epic. Für Metro 2033 Redux zahlte Epic gar keinen Cent. Das scheint irgendwie ein Cross-Deal zu sein, mit irgendwas anderem zusammen. Auch Ubisofts For Honor war billig, nur 63.000 Dollar. What Remains of Edith Finch kostete 125.000, Celeste stattliche 750.000 und Inside ging für 800.000 an Epic. Und in diesem Zeitraum von 9 Monaten gab Epic insgesamt über 11,5 Millionen für Gratistitel aus. Das klingt viel, ist aber angesichts der 5 Millionen an neu registrierten Usern, die in dem Zeitraum gewonnen werden konnten, gar nicht mal so viel. Das sind dann nur noch 2,37 Dollar für jeden neuen User. Es würde also reichen, wenn jeder von denen sich ein 20-Dollar-Spiel kauft. Und schon lohnt sich die Sache für Epic. Aber im betrachteten Zeitraum konnte Epic nur 7% der Gratis-Spielabholer zu zahlenden Kunden machen. Generell ist dieser Wert für die sogenannte Customer Acquisition Cost oder User Acquisition Cost ganz zentral. Also das sind die Kosten für ein Unternehmen, um einen neuen zahlenden Kunden zu gewinnen. Diese Kosten fließen in Rabatte, in Werbung aller Art oder in andere Aktionen. Das gibt also ein Unternehmen aus, um Kundschaft zu gewinnen. Denn man kann nicht einfach nur anfangen, etwas zu verkaufen. Man muss die Leute auch irgendwie herholen. Das ist dieser ganze Bereich Marketing und Werbung. Und diese Customer Acquisition Cost oder User Acquisition Cost ist ein ganz, ganz wichtiger Messwert für ein Unternehmen und je nach Branche sind da ganz unterschiedliche Werte gut. In der Reisebranche sind es im Durchschnitt 7 Dollar an Customer Acquisition Costs, in der Finanzbranche 175 Dollar, im Immobilienmarkt 213 Dollar, Banken und Versicherungen kommen auf 303 Dollar pro Neukunde. Die Zahlen gelten für die USA und sie zeigen auf, wie stark diese User Acquisition Costs gestreut sind, je nach Branche, und sie zeigen auf, wie schön weit unter allen Branchen Branchen sich hier Epic einsortiert. Die Frage ist natürlich, wie viel ein mittels 2,37 Dollar an Einsatz gewonnener Kunde am Ende im Schnitt an Umsatz generiert. Wie wir wissen, ist der Epic Games Store derzeit noch ein Verlustgeschäft für Epic, aber ich denke, ein einmal gewonnener Stammkunde rentiert sich auf lange Zeit dann doppelt und dreifach. Epic scheint also derzeit noch hart in einen soliden Kundenstamm zu investieren, um dann noch viele Jahre davon zu zehren. Oder interpretiere ich das falsch? Aber egal, ich bin kein Unternehmensberater. Weiter mit dem nächsten kleinen Info-Nugget, und das gab es zu Microsoft. Der Plattformbetreiber von Xbox und Game Pass gibt eigentlich nie harte Zahlen dazu preis, wie viel Kohle der Konzern nun konkret mit dem Xbox-Geschäft macht. Nun tauchten aber in den Gerichtsunterlagen des Epic vs. Apple-Verfahrens einige Folien von Microsoft auf, in denen der Konzern sein Marktumfeld skizziert und sich in Gesellschaft von 10 Unternehmen sieht, die über 1 Milliarde Gewinne mit Software und Services im Games-Bereich machen. Tencent, Apple, Sony, Google, NetEase, Nintendo, Activision Blizzard, EA und Epic. Doch wie viel Gewinn macht Microsoft nun? Sicher mehr als 1 Milliarde, aber wie viel genau? Diese Stellen sind in dem eigentlich vertraulichen Microsoft-Dokument dann geschwärzt. Aber in einer zweiten Folie taucht dann ein Balkendiagramm auf, wo wieder diese 10 Unternehmen aneinandergestellt werden, wieder geschwärzt, aber wer 1 und 1 zusammenzählen kann, der stellt fest, 2,2 Milliarden Dollar Gewinn. Microsoft ordnet sich damit zwischen Nintendo und Activision ein und verdient schon wirklich ordentlich mit seinem Xbox-Geschäft. Bedenkt aber, dass sich diese Rechnung nur auf Software und Services bezieht, also den Verkauf von Spielen und das Geschäft mit dem Xbox Digital Store. Dazu ist Microsoft ja auch noch Hersteller der Xbox-Konsolen und die werden in der Regel mit Verlust verkauft und bringen enorme Forschungs- und Entwicklungskosten mit sich. Die Zahl allein sagt uns also nicht so wirklich viel darüber, ob sich die ganze Xbox-Geschichte von Microsoft lohnt und wie viel da am Ende bei rumkommt und wie sie das entwickelt hat. Dennoch ist es ein interessanter Datenpunkt, vor allem, weil er ja extra geschwärzt wurde, nur um dann doch recht einfach konstruierbar zu sein. Die sicher interessanteste Beute aus den Gerichtsdokumenten dürfte aber ein internes Sony-Dokument aus dem Jahr 2019 sein, das sich an Entwickler wendet und in dem Sony die Cross-Plattform-Policy für Spiele erklärt, die auf mehreren Plattformen gleichzeitig erscheinen und Crossplay erlauben. Man denke an Spiele wie Fortnite Battle Royale, Call of Duty Warzone, Apex Legends und so weiter. Spiele also, bei denen man seinen Account bei einem Spielehersteller hat und es egal ist, ob man gerade auf dem PC oder auf der Konsole zockt. Man hat seinen einen festen Account, etwa bei Activision, bei Epic oder EA, und hat sein eines festes plattformübergreifendes Profil. Und dazu gehört es auch, dass Spieler aller Plattformen gemeinsam oder gegeneinander zocken können. Xbox-Spieler zusammen oder gegen PlayStation-Spieler, gegen zusammen mit Mobile-Spielern oder PC-Spielern. Das war lange gar nicht möglich. Irgendwann so Ende 2018 ging es dann und inzwischen ist es völliger Usus geworden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass Sony vor einigen Jahren sehr zögerlich und wortkarg beim Thema Crossplay war und vielerorts wurde Sony direkt vorgeworfen, dieses Feature zu verhindern, während etwa Microsoft offener eine Bereitschaft signalisierte, solche Crossplay-Möglichkeiten zuzulassen. Das geleakte Dokument nun zeigt sehr schön, was Sonys Angst war. Geld einzubüßen. Denn in dieser Präsentationsfolie von 2019 stellt Sony Entwickler eine kleine Rechengleichung vor. Wenn das Verhältnis von PSN-Umsatzanteil geteilt durch den PS4-Gameplay-Anteil eines Titels unter 0,85 liegt, muss der Entwickler Sony eine Gebühr zahlen, um diesen Umsatzausfall auszugleichen. Dazu gibt Sony den Entwicklern auch noch eine hübsche Rechenformel an die Hand. Cross-Plattform-Umsatz über alle Plattformen hinweg mal PS4-Gameplay-Anteil minus PSN-Umsatz mal 15%. Das ergibt die Summe, die der Entwickler Sony in dem Fall schuldet. Verwirrt? Ja. Das war ich auch. Aber eigentlich ist die Sache ganz einfach. Sony sorgt sich, dass Spieler bei einem solchen Cross-Plattform-Titel viel Spielzeit auf der PS4 anhäufen, aber ihre ganzen Umsätze, halt Mikrotransaktionen und ähnliches, auf anderen Plattformen durchführen, etwa am PC oder auf der Xbox. So hätte Sony mehr Kosten als Nutzen von der Geschichte. Also wenig Nutzen, weil das ganze Geld anderswo ausgegeben wird und mehr Kosten, weil trotzdem die Sony-Server und Infrastruktur genutzt werden. Daher bittet Sony die Entwickler für die Monate zur Kasse, in denen dieses Ungleichgewicht zwischen Gameplay-Anteil und Umsatzanteil zu sehr auf Kosten Sonys geht. Dazu soll der Entwickler oder Publisher-Partner monatlich seine PS4-Umsatzanteile an Sony melden und gegebenenfalls anfallende Gebühren binnen 30 Tagen zahlen. Und Sony behält sich das Recht vor, diese Zahlen dann auch mal genauer zu prüfen. Sony legte auch eine Beispielrechnung vor, ein Cross-Plattform-Spiel mit 1 Million Dollar Umsatz im Monat über alle Plattformen und 600.000 Dollar Umsatz im PSN und daher 60% PSN-Umsatzanteil, aber 95% PS4-Gameplay-Anteil, das würde in diesem Monat zu 52.500 Dollar an Gebühren führen, die man Sony nun schulde. Höchst vertraulich, nur für die Augen von Anwälten bestimmt, liest man dann ganz unten auf dem Dokument. Das ist schon ein dicker Hund, wie Sony hier Entwickler und Publisher zur Kasse bittet, wenn die ihr Cross-Plattform-Spiel auf die PS4 bringen wollen, nicht aber Umsatz im gleichen Anteil. Das offenbart nachträglich, wieso Sony so lange gezögert hat, bis Crossplay auch auf der PS4 gang und gäbe wurde. Hier musste erst eine Lösung samt der beschriebenen Rechenformel gefunden werden, um die eigenen Pfründe abzustecken. Bedenkt, dass dieser Bezahlplan im Jahr 2018 geboren wurde, der Zeit also, in der sich Fortnite zum absoluten Hype mauserte und auf der PS4 das meistgespielte Spiel war. Ohne Crossplay und mit 100% aller Transaktionen für diese Fassung via PSN Store, für Sony ein einträgliches Geschäft. Wieso sollte Sony nun also Crossplay erlauben und damit Umsatzrückgänge bei gleichbleibender Serverlast hinnehmen? Sony ist doch nicht die Heilsarmee. Aber Sony ist laut Tim Sweeney, so bestätigte das der Epic-CEO vor Gericht am 4. Mai, der einzige Plattformbetreiber, der von Epic eine Kompensation für Crossplay verlangt. Epic musste diesen zusätzlichen Regeln zustimmen, um Crossplay für Fortnite auf der PS4 anbieten zu können. Das ist schon krass, wie sich Sony hier finanziell abgesichert hat. Aber bedenkt, das ist A, keine verpflichtende Gebühr für Crossplay, sondern nur eine Gebühr, die beim vorhin beschriebenen Ungleichgewicht zwischen Umsatzanteil und Gameplayanteil entsteht. Und dann ist das auch nur eine Seite, die da geleakt ist, aus einem viel größeren Dokument. Und das hat auch schon 2 Jahre auf dem Buckel. Wer weiß wie, für wen, wann und ob das überhaupt noch gilt. Aber damals, als Fortnite das Thema auf jedem Schulhof war, konnte sich Sony nur mittels dieser Klausel dazu überreden lassen, Crossplay für Fortnite zuzulassen. So viel zunächst zu den kleinen Infonuggets aus der Epic vs. Apple Klage. Und hey, offensichtlich ist gerade Klagewetter. Ich hätte da noch 2. Und keine Sorge, irgendwann gibt's dann auch noch was Seichtes. Ich sage nur Pferdemädchen. Aber zunächst. Sammelklage gegen Sony wegen Digitalmonopol. Ab dem 1. April 2019, also seit etwas über 2 Jahren, lässt es Sony nicht mehr zu, dass Spiele-Einzelhändler, also Amazon, GameStop, Best Buy, Walmart und Co., Digitalcodes für Spiele verkaufen. Einzig Codekarten für PSN-Guthaben oder DLC-Items würden weiterhin im Handel erhältlich sein. Wer aber ein Spiel in digitaler Form für die PlayStation kaufen will, der muss das seitdem direkt bei Sony tun, im PSN-Store. Genau dagegen wurde nun am 6. März eine Sammelklage beim US-Bezirksgericht in San Francisco eingelegt, Kakuri vs. Sony Interactive Entertainment. Der Kläger, also irgendeine Person mit dem Nachnamen Kakuri, und alle Nebenkläger repräsentieren Spieler, die sich seitdem mit einer Monopolstellung Sonys konfrontiert sehen. Auf Bloomberg wird der Klagetext wie folgt zitiert. Sonys Monopol erlaubt es den Unternehmen, überhöhte Preise für digitale PlayStation-Spiele zu verlangen, die deutlich höher sind als die ihrer physischen Gegenstücke, die auf einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt verkauft werden, und deutlich höher, als sie es auf einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt für digitale Spiele wären. Zitat Ende. Sie würden daher bis zu 175% mehr für Downloadspiele zahlen als dieselben Games auf Disc, so die Kläger. Und damit blasen sie in ein ähnliches Horn wie Epic bei der Klage gegen Apple. Es geht gegen die Monopolstellung der Digitalplattformen. Was aus der Klage wird, bleibt abzusehen. Ich rechne mal wenig, wie so oft bei Sammelklagen, aber interessant ist es schon, wie derzeit das Wirtschaften und das Verhalten der Digitalplattformen verhandelt wird. Die sind schließlich, egal ob App Store, Play Store, Xbox Live oder PSN, relativ neue Formen des Internethandels und sie haben Eigenschaften und Abhängigkeiten, die aktuell schön öffentlich diskutiert werden. Ist es fair, dass hier Plattformbetreiber ihre Digitalstores komplett gegen die Konkurrenz abschotten? Sind es dadurch Monopole? Muss hier Wettbewerb erlaubt sein? Ich bin gespannt, ob die aktuellen Klagen und Debatten für eine Veränderung in der Digitalstore-Landschaft oder zumindest in ihrer Wahrnehmung und Einordnung führen werden. Aber eine Klage habe ich noch. Entwicklersammelklage gegen Valve. Am 28. April gab es eine neue, lange nicht die erste und sicher nicht die letzte, Sammelklage gegen Valve. Sie stammt von Wolfire Games sowie 2 Einzelpersonen. Wolfire ist das Indie-Studio hinter dem bizarren Martial-Arts-Sandbox-Open-World-Spiel Overgrowth. Und die Kläger werfen Valve vor, was ihr sicher schon kommen seht: Valves Spielestore Steam hätte eine absolut dominante Marktposition und nutze dies aus, um einen unverhältnismäßig großen Umsatzanteil von 30% für jeden verkauften Inhalt über ihren Store einzubehalten. Damit beute Valve Publisher und Kunden aus. Besonderes Augenmerk werfen die Kläger dabei auf Valves Steam Key Price Parity Provision, eine Regel, die es Entwicklern und Publishern verbietet, ihre Spiele auf anderen Plattformen billiger anzubieten als auf Steam. David Rosen, Gründer von Wolfire Games, schreibt in seinem Blog hierzu folgende Gedanken auf. Zitat: Als neue Digitalstores öffneten, die viel geringere Provisionen als Valve verlangten, da beschloss ich, mein Spiel Overgrowth zu einem niedrigeren Preis anzubieten, um von diesen geringeren Provisionssätzen zu profitieren. Ich hatte vor, einen Blogbeitrag über die Ergebnisse zu schreiben. Aber als ich Valve zu diesem Plan befragte, antworteten sie, dass sie Overgrowth von Steam entfernen würden, wenn ich zuließe, dass es irgendwo zu einem niedrigeren Preis verkauft wird. Sogar von meiner eigenen Website, ohne Steam Keys und ohne das DRM von Steam. Dies würde es mir oder anderen Spieleentwicklern unmöglich machen, festzustellen, ob Steam ihre Provision verdient oder nicht. Ich vermute, dass andere Entwickler, die auf anderen Stores niedrige Preise verlangt haben, ebenfalls von Valve kontaktiert wurden und ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Spiele von Steam entfernt würden, wenn sie ihre Preise auf konkurrierenden Stores nicht anheben. Während ich mich mit anderen Entwicklern über die Probleme mit Steam unterhielt, sprachen sie immer wieder von einem Monopol und sagten, dass es nichts gäbe, was man tun könnte. Ich fragte mich, ob jemand wirklich mal überprüft hat, ob Valve sich an das Kartellrecht hält. Also habe ich mich mit Rechtsexperten beraten, was schließlich in der Beschwerde gipfelte. Zitat Ende. Die Klage hat also eine sehr ähnliche Stoßrichtung wie die anderen, heute genannten. Die Plattforminhaber sind Monopolisten und konkret die 30% Umsatzanteil sind unangemessen. Hierzu hat übrigens auch Microsoft schnell noch einen kleinen PR-Stunt hingelegt, den ich gar nicht mal mit einer eigenen News würdigen will, denn der Windows Store würde bei Games ab dem 1. August nur noch 12% Umsatzanteil verlangen, genauso viel wie der Epic Games Store. Tja, und wäre der Windows Store ein ernsthafter Konkurrent, würde ich den mehr Aufmerksamkeit schenken, aber mal ehrlich, wer von euch hat jemals da ein Spiel gekauft? Im Windows Store, bitte mal kurz Handzeichen. Niemand? Dachte ich mir. Aber immerhin, Microsoft plant den Windows Store ohnehin gründlich zu überarbeiten dieses Jahr. Da wünsche ich dem Unternehmen viel Glück, denn bislang ist dieser Store von allen Digitalstores, die ich jemals bediente, sicherlich der frustrierendste. Neuer Mobile-Hit in Japan. Pferdemädchen. Zuletzt eine eher launige Nachricht, aber auch eine mit harten Zahlen in der Hinterhand. Am 7. April nämlich veröffentlichte der Marktforscher Sensor Tower seine monatliche Liste mit den umsatzstärksten Mobile-Spielen des Vormonats, also des März. Da kann man dann immer schön sehen, wo sich gerade PUBG Mobile, Coinmaster, Pokémon Go und Roblox so einsortieren. Doch diesmal gab es Bewegung in den Top-Listen. Ein Neueinsteiger auf Platz 4 der umsatzstärksten Mobile-Titel? Und bitte, wie heißt der? Uma Musume Pretty Derby, bitte was? Ein im Februar nur in Japan erschienenes Spiel ist so rasch eins der umsatzstärksten Mobile-Spiele der Welt geworden? Japan, was hast du schon wieder angestellt? Die Antwort hat mich gestern Abend irgendwie zur Hälfte amüsiert, weil sie so schräg und schrullig ist, wie das halt nur in Japan funktioniert. Und zur anderen Hälfte hat sie mich aber auch echt verstört. Denn Uma Musume Pretty Derby ist, naja, das ist ein Spiel, in dem man den Lehrer und auch Trainer für, naja, Pferdemädchen gibt. Ich zitiere mal die Prämisse des Uma Musume-Universums. In einer Welt, die der unseren sehr ähnlich ist, haben große Rennpferde der Vergangenheit die Chance, als Pferdemädchen wiedergeboren zu werden. Mädchen mit den Ohren und Schwänzen von Pferden, sowie deren Geschwindigkeit und Ausdauer. Die besten dieser Pferdemädchen trainieren an der Treisen Academy in Tokio und werden hoffentlich zu Ruhm und Reichtum als Rennsportler und Idole kommen. Tja. Oh Mann, also ursprünglich geht das alles auf den japanischen Spieleentwickler Cygames zurück, der 2015 ankündigte, im Jahr 2018 eben ein Mobile-Spiel mit Pferdemädchen rauszubringen. Der Release verzögerte sich aber deutlich. Erst im Februar dieses Jahres kam die Mobile-Version, erst im März die PC-Version in Japan raus. Bis dahin fand die Idee aber bereits reichlich Anklang. Mangas und eine Anime-Reihe zur Prämisse waren bereits erfolgreich und im Detail betrachtet nehmen die Macher ihr Werk auch schön ernst, denn die Namen der Anime-Mädels im Spiel und ihr Aussehen sowie ihre Leistungsdaten, die basieren allesamt auf echten, bekannten Rennpferden Japans. Hierfür holten sich die Entwickler auch konkret die Erlaubnis der diversen Rennställe. So ist etwa auch Haru Urara im Spiel ein legendäres Rennpferd, das während der Wirtschaftskrise in Japan im Jahr 2003 zum großen Publikumsliebling wurde, weil dieses kleine, in rosa und Hello Kitty-Muster gekleidete Pferd nie ein Rennen gewann, aber es dennoch immer wieder neu versuchte. Eine kleine Doku zu Haru Urara habe ich euch in die Shownotes verlinkt. Die ist ganz gut gemacht und die zeigt auf, wie sehr die Japaner ihre Rennpferde lieben, und das erklärt wiederum, warum dieses seltsame Spiel so erfolgreich ist. Im Mobile-Spiel jedenfalls trainiert und managt ihr eure Pferdemädchen und lasst sie in Rennen antreten. Und dann laufen auch wirklich so Anime-Schulmädchen, natürlich mit Pferdeohren und Schwänzen und mit nach hinten gestreckten Armen, auf einer ovalen Rennstrecke im Kreis. Und die Leute flippen aus, die mögen das. Und das Spiel nimmt sich dabei krass ernst. Die Rennen werden wie, naja, wie echte Pferderennen inszeniert. Mit Startboxen, mit einem Stadion voller Leute und aufgeregten Stadionsprecher. Und dann rennen sie los, die Waifus. Zwischendurch gibt es jede Menge Dialoge, Management, ein Kran-Spiel, wahrscheinlich die Lootbox-Version des Spiels. Ich kann das alles nicht so richtig interpretieren. Ich habe bloß mal vage durch diverse japanische Gameplay-Videos geklickt. Und ich bin immer noch ein wenig ratlos, warum ausgerechnet das der neue Stern am Mobile Games Himmel ist. Aber ich bin schon mal froh, dass es nicht ein neues Coin Master ist. Und die Idee, Pferde als Anime-Mädels zu repräsentieren, ist halt auch wunderbar bizarr. Und dass das auch Animes und Mangas hergibt, ist ebenso bizarr. Und das ist wieder mal einer dieser Momente, wo ich mir denke, what the fuck, Japan, was ist mit dir los? Aber gleichzeitig ist die Spielidee von Uma Musume Pretty Derby eine der originellsten Sachen, die mir bislang 2021 vor die Flinte gekommen sind. Ich gönne es den Japanern also, ihren Spaß damit zu haben. Hoffentlich übertreiben sie es bloß nicht zu sehr. Ich bin da etwa auf eine Nachricht aus 2018 zum Anime gestoßen, dass auf der Website der Serie ein Aufruf gepostet wurde, es sei doch bitte zu vermeiden, bestimmte Repräsentationen von Uma Musume-Charakteren zu verbreiten. Schädliche Repräsentationen der Charaktere, des Projekts und der Rennpferde, die sie inspiriert haben und die die Beteiligten vielleicht als unangenehm empfinden könnten. Auch Japan. So denn, auf in Richtung Ziellinie, und wie immer ist die mit interessanten Release-Terminen der kommenden 14 Tage gepflastert. Folgende Spiele für PC und Konsole erscheinen also unter anderem bis 21. Mai, und wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Am 10. Mai hätten wir Hood, Outlaws and Legends vom britischen Entwickler Sumo Digital. Das ist eins dieser kreativen Mehrspieler-Dinger mit PvP-VE-Gameplay. Sprich, man bekommt es in dem Third-Person-Action-Spiel sowohl mit KI-Gegnern als auch menschlichen Spielern zu tun. Die Prämisse wirkt wie eine Mischung aus Payday und Hunt Showdown. Zwei Spielergruppen von bis zu 4 Spielern haben dasselbe Ziel: in einem mittelalterlichen Szenario einen erfolgreichen Raubzug durchführen. Dazu muss viel geschlichen, gemeuchelt und observiert werden. In jeder Runde ist der Schatz an einer anderen Stelle verborgen und sind die KI-Wachen anders verteilt. Ein Match läuft in mehreren Phasen ab. Zunächst muss eine Schlüsselperson bestohlen werden, dann die Position des Tresors anhand von Hinweisen festgestellt werden. Ist der dann geknackt, muss das Gangsterteam auch noch erfolgreich fliehen. Und da es nur einen Schatz gibt, ist das zweite Team nie weit und jederzeit eine echte Gefahr. Tja, ob der Markt wohl gerade einen weiteren, etwas komplexeren PvP-VE-Action-Titel braucht und ob das jetzt genau das Richtige ist, wir werden es bald sehen. Immerhin kommt der Titel zum Budgetpreis in die Digitalstores von PC, PlayStation und Xbox. Am 14. Mai dann zwei Releases. Zum einen Mass Effect Legendary Edition für PC, PS4 und Xbox One. Eine aufgehübschte und überarbeitete Komplettfassung der ersten drei Mass Effect-Titel. Falls die wer verpasst hat, die Mischung aus Rollenspiel und Sci-Fi-Shooter von BioWare gilt durchaus als Klassiker. Und das Ende von Teil 3 sorgte anno dazu mal für so viel erregte Gemüter, dass die Entwickler nochmal nachbesserten. So sehr waren die Spieler in die Reihe investiert. Die Legendary Edition bringt eine rundum verbesserte Grafikdarstellung, die allermeisten bislang erschienenen DLCs für das Spiel, Balancing-Anpassungen und insbesondere für das erste Mass Effect reichlich Änderungen, damit es sich besser in den Rest der Reihe einfügt. Geschnitten wurde allerdings der ohnehin recht überflüssige Mehrspielermodus von Teil 3. Ebenfalls am 14. Mai kommt dann Subnautica Below Zero für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Das ist der zweite Teil der beliebten Ozean Survival Sandbox, in der wir als Taucher allerlei außerirdische Unterwasserbiome erkunden, Ressourcen sammeln und Unterwasserbasen aufbauen. Klassisches Survival Sandbox Gameplay eben, diesmal halt mit einem arktischen Alien-Ozean voller Eisberge und einer Neuheit für die Reihe, einigen Passagen zu Land. Am 18. Mai kommt das ehemals PS4-exklusive Open-World-Action-Spiel Days Gone für den PC raus. Darin spielen wir das Ex-Mitglied einer Biker-Gang, der mit seinem Motorrad ein postapokalyptisches Amerika voller Zombies durchstreift, um seine vermisste Frau zu finden. Das Spiel hat Shooter, Stealth und viele klassische Open-World-Elemente. Es hat wirklich gute virtuelle Schauspieler und sowohl Jochen als auch ich mochten es richtig gern. Hört euch die entsprechenden Podcasts an. Die PC-Fassung kommt mit potenziell höherer Framerate, mit Ultra-Wide-Support und leichten Grafikverbesserungen daher. Mein Tipp für alle Interessierten: spart euch die Nebenaufgaben zu Anfang des Spiels und folgt konzentriert dem Storyfaden bis zu Camp 3. Ihr werdet merken, was es ist, wenn ihr da seid. Dann öffnet sich das Spiel nochmal deutlich mehr und ab dann machen auch die Nebenmissionen mehr Spaß und das Spiel hat seinen Groove gefunden. Am 19. Mai eine Kleinigkeit für PC und Switch: Aerial Knights Never Yield. Das ist ein sehr farbenfroher, stylisch inszenierter Endless Runner vom titelgebenden 3D-Künstler Aerial Knight, auch bekannt als Neil Jones und geschrieben wie Ritter, also K-N-I-G-H-T. Und das Aerial ist A-E-R-I-A-L. Großer Gott. Spielerisch ist das eine simple Sache. Eure Spielfigur rennt automatisch von links nach rechts, ihr weicht lediglich Hindernissen aus, indem ihr mit dem richtigen Timing springt, rutscht oder dasht, so ein bisschen wie bei Bit Trip Runner. Das ist jetzt kein großes Kino, aber falls die Inszenierung durchweg cool und interessant bleibt, vielleicht ein netter Gaming-Snack für zwischendurch. Am 20. Mai dann haben wir The Wild at Heart für PC und Xbox, ein hübsches kleines, naja, Puzzle-Action-Adventure. Am auffälligsten ist sicherlich der hübsche, handgezeichnete 2D-Stil des Spiels, den man auch irgendwie ansieht, dass es aus Tschechien kommt. Das ist ein tschechischer Zeichenstil und das ist kein Diss, sondern eher ein Lob. Im Spiel steuert ihr euren Charakter durch bunte, märchenhafte Welten, ihr sammelt Ressourcen, löst Rätsel und ganz zentral sammelt einen Schwarm kleinerer Geisterwesen um euch herum, die euch bei Kämpfen und Hindernissen helfen. Kurzum, da steckt ganz viel Pikmin drin, nur eben ganz anders inszeniert. Am 21. Mai dann kommt die Rust Console Edition für PS4 und Xbox One. Damit können nun auch Konsolenspieler Jahre nach dem Release des damaligen Hype-Spiels für PC ihre Survival-Abenteuer in der erbarmungslosen Online-Sandbox von Rust erleben. Ihr spawnt als nackter Niemand und müsst dann Ressourcen sammeln, Waffen craften, Basen bauen und den Kontakt mit anderen Spielern überstehen, um langfristig zu überleben. Schmiedet man Allianzen oder greift man andere Spieler an oder geht man nahtlos von A zu B oder B zu A über? Der große Reiz des Spiels ist das erbarmungslose Mit- und Gegeneinander. Dann kommt am 21. Mai auch noch ein ehemaliges 3DS-Spiel als Remake auf die Switch. Miitopia ist ein schräges kleines Rollenspiel, in dem Miis, diese mit einem Editor erstellten Figürchen, die insbesondere damals bei der Wii und Wii U als Spieler-Avatare genutzt wurden, die Helden sind. Und jedes Mii hat seinen eigenen Charakter, Freundschaften und kleine Feindschaften, was auch während des simplen Rollenspiel-Gameplays immer wieder wohl zum Tragen kommt. Und dann wäre dann noch am 21. Mai Knockout City von EA, ein Dodgeball-Multiplayer-Spiel, in dem sich zwei Teams in diversen Maps die Bälle um die Ohren werfen. Und naja, das läuft wie im Dodgeball halt oder dem deutschen Äquivalent Völkerball. Entweder man fängt den Ball oder weicht aus. Entweder man fängt den Ball oder weicht aus. Wer getroffen wird, ist raus. Im Spiel gibt's dann freilich allerlei Charaktere mit unterschiedlichen Skills, unterschiedlichen Bälle, unterschiedliche Arenen und das alles noch sehr bunt und freundlich inszeniert. Hier halten sich die Entwickler ganz klar an die Erfolgsformel von Splatoon. Knockout City erscheint für PC, PlayStation, Xbox und Switch und kostet auch nur 20 Euro. Das ist ein guter Zug. Zum Vollpreis würde eine solche Multiplayer-Spielerei garantiert scheitern. So ist es noch nicht ganz raus. Aber das war's nun mit der Magazinfolge 100. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und noch viel schöner, dass ihr so cool seid und unser Projekt unterstützt. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch ein paar schöne, sonnige Tage, beste Gesundheit, niedrige Inzidenzwerte, gute Spiele und einen schönen Feiertag nächste Woche. Genau, da haben wir am Donnerstag frei und am Freitag Kater. Wir hören uns dann am 21. Mai wieder mit Folge 101. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.